Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Meine Frage mitgebracht für dich. Gibt es einen Job im Literaturbetrieb, den du nicht gerne machen würdest?
Boah, das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, viele. Also so wirklich gerne machen? Sag du mal.
Naja, ich habe mich ja das halt gefragt, weil ich moderiere ja, ich gebe Seminare.
Okay,
es macht
ja, das
alles Spaß.
Cool, ja.
Aber was ich zum Beispiel, glaube ich, nicht so gut kann, ist veranstalten. Ich brauche die Bühne. Nee, aber so im Hintergrund veranstalten und das alles organisieren und dann so Kontakt zu so vielen Menschen zu haben, das finde ich schon, da habe ich großen Respekt vor. Da hätte ich keinen Bock drauf. Und deswegen dachte ich, ich frage dich mal.
Okay, also die Sachen, die du machst und die ich auch hin und wieder mache, machen mir auch Spaß. Also ich finde Unterrichten total cool, wenn man da die Chance zu kriegt. Ich finde tatsächlich auch Veranstaltungen moderieren, je nachdem natürlich, was es ist und wie es organisiert ist eben,
ja.
Macht auch Spaß. Und Schreiben macht natürlich Spaß.
Das stimmt.
Im Vulkan.
So, Lynn, ich habe zwei Themen mit was Hässliches und was, naja, wie Interessantes. Was
willst du als Erstes? Könnte auch, also interessant ist manchmal auch so eine Umschreibung für hässlich, oder? Und
ja,
wie findest du meine Haare
aber
interessant?
Aber sozusagen weit weg von dem hässlich, über das wir jetzt.
Genau, dann fang doch bitte mit dem Hässlichen an.
Okay, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. In Görlitz gab es ja, haben ja unbekannte Bücher verbrannt, an einem Mahnmal für die Opfer des Faschismus in Görlitz. Und naja, viel gibt es dazu nicht zu sagen, im Sinne von Nachrichten sozusagen. Der Staatsschutz der Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Oberbürgermeister fordert klare Konsequenzen, wie man das macht. Und die Behörden haben am Donnerstag von dem Vorfall erfahren. Also das ist noch eine relativ neue Dings, aber es war schon letzte Woche. Und wann genau die Bücher in Brand gesetzt wurden, das weiß man halt nicht. Also sozusagen, man hat sie dann verbrannt da gefunden. Und also du hast jetzt gerade so, das klang ein bisschen so, als ob du es schon gehört hattest, mal zumindest.
Ja, ich habe es gehört, habe mich aber noch nicht näher damit beschäftigt und ich habe mich direkt, also was ich nicht weiß zum Beispiel ist, ob man rekonstruieren konnte, was es für Bücher sind, die verbrannt worden sind, und ich habe gerade einfach nur so abgeschwiffen mit meinem Blick, weil ich dran gedacht habe, wie ich letztes Jahr in Görlitz erst war und ich mich einfach gefragt habe, ob, also ja, also ich mich so zurückerinnert habe an diese Stadt und was da eigentlich los ist. Ich war damals mit dem Pen Berlin dort auf einem Podium und wir haben gesprochen in einer Reihe von Veranstaltungen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, über Meinungsfreiheit und so weiter. Und das hat natürlich die politische Lage auch immer sehr gestreift oder zum Teil auch in den Fokus gerückt. Und ja, irgendwie richtig schlimm einfach.
Genau, also ich finde auch, es gibt da einfach nichts in dem Sinne Kluges zu sagen, weil alles, was man dazu sagen könnte, wäre, guckt euch die Geschichte an. Also ich meine, es ist so offensichtlich sozusagen und es ist aber auch so offensichtlich der Versuch zu provozieren und genau da ja sozusagen rein, dass es ja nicht darum ginge, irgendwen aufzuklären, der einfach sowas machen will und dem das sozusagen genau das Anliegen ist. So,
nee, die Leute wissen genau, was sie tun.
Die wissen genau, was sie tun, und das ist irgendwie auch so ein bisschen insofern sozusagen ja auch ermüdend, irgendwie jetzt quasi von einer moralischen Sicht oder so zu argumentieren gegen Leute, die genau das ja wollen. Ich finde es trotzdem, sind so Meldungen natürlich so, dass sie einen betroffen machen einfach und hilflos. Und ich finde, ich muss dann immer so ein bisschen daran denken, dass das für uns halt jetzt gerade hier nicht so ein Problem ist, aber dass für die Leute, die politisch aktiv sind oder so in solchen Orten, die wirklich extrem schwer haben einfach.
Ja, und das finde ich so krass, wenn du dich dort aktiv zeigst und mit deinem Gesicht auch irgendwie da einstehst oder vielleicht ein Gesicht hast, was irgendjemandem nicht passt,
ja.
Dann bist du in diesen Orten einfach mittlerweile, und das muss man, glaube ich, wirklich einfach mal so sagen, nicht sicher.
Ja, und dann sind diese Eskalationsstufen, die von rechts gezündet werden sozusagen, auch ein immer noch größeres oder sagen wir mal so, ein immer konkreteres Problem, als sie jetzt für uns sind, wenn wir so eine Nachricht lesen und dann sagen, oh Gott, das gibt's ja nicht und wie können Leute das machen und sowas, ne? Aber ja, da musste ich irgendwie dran denken. Und das haben wir ja gerade in Sachsen, ja, dieses Erlebnis. Und das wissen wir, dass es ganz viele Vereine gibt, die irgendwie nur so 10 Kilometer raus zu Leipzig riesige Probleme haben und mit wirklich Anfeindungen und so zu kämpfen haben. Okay, dann kommen wir noch zum bisschen erfreulicheren Thema. Wobei, also denn ich muss dich mal fragen hier. Ich erzähle es dir erstmal und dann stelle ich dir eine Frage dazu, okay? Und zwar, kennst du Preuninger?
Diese Kaufhauskette?
Genau. Ja, die also, machen auch so ein bisschen modemäßig.
Ich
also,
ich habe da noch nie eingekauft, aber ich kenne das, ja.
Und die haben zusammen mit Monocle, sagt dir das was? Also,
das ist ein Schreibwarenhersteller.
Ja, genau. Ja, und so ein, aber die haben auch, ja, aber das ist auch irgendwie, also die haben auch ein internationales Nachrichten- und Lifestyle-Magazin.
Ah, warte. Genau, ich muss mich korrigieren. Ich habe Schreibwaren gesagt, weil die haben mal mit Leuchtturm zusammen Notizbücher gemacht.
Gut. Da sind wir genau am richtigen Ding. Nämlich die machen immer so Kooperationen, wo sie so versuchen, Literatur irgendwie so mit Fashion und so ein bisschen zu verbinden. Ne? Und dann gibt es so Linien quasi so. Und die haben jetzt Preuninger und Monocle haben zusammen eine Werbekampagne gestaltet, so ähnlich wie mit dem mit Leuchtturm.
Ich frage mich noch, wann die Bücher ins Spiel kommen.
Pass auf, der Titel ist Read My Style. Also lies mein Style und ich lese dir das. Ich will ja da so ein bisschen zitieren, weil ich finde das... Aus einem Artikel darüber, ne? Aus auch irgendeinem Insiderblatt.
Ja.
Profitieren will Preuninger dabei jetzt natürlich auch vom Revival der Belletristik, den die sozialen Medien jüngst ausgelöst haben, allen voran TikTok unter dem Hashtag BookTok. Der Trend schwappt seitdem auch immer mehr in reale Lebens- und fiktionale Medienwelten. Dies hat Preuninger nun zum Anlass genommen, den kreativen Dialog im Rahmen eines gemeinsamen Netzwerkevents mit dem internationalen Lifestyle-Medienhaus Monocle zu verlängern. Das klingt alles so wie, da könntest du so ein richtiges Bullshit-Bingo machen, ne? Aber gut, und die literarisch geprägte Kampagne einem geladenen Publikum zu präsentieren. Im Zentrum, und jetzt kommen wir zu dieser neuen Kampagne, die wir bald überall sehen werden, es gibt ja in Leipzig Preuninger, können wir gucken, stehen 8 Persönlichkeiten aus literarischen Genres, die mit ihren individuellen Stilen und Interpretationen von Schrift und Sprache die Geschichte der Kampagne prägen. Ehrlich gesagt haben wir nur 2 davon was gesagt, Leif Rand wird da mit dabei sein und Theresa Brückner.
Okay.
Und die modeln dann, ne? Also so, und das wird dann halt mit so einer Story verknüpft. Und da habe ich mich gefragt, ob du auf sowas Lust hättest. Ob dir das auch was wäre, so in so einem Kaufhaus mal zu hängen als Schriftstellermodel. Und auch, also sozusagen, wenn man das so ein bisschen davon mal kurz weggeht, ob dir diese ganze Inszenierungssache auf Instagram eigentlich Spaß macht. Also weil das ist ja schon was, das ist jetzt nochmal ein eigenes Fach. Aber was ja schon so ist, ist, dass eigentlich jeder oder jede, die neu rauskommen, spätestens wenn sie rauskommen, anfangen auf Instagram zu posten und sozusagen alle möglichen Sachen versuchen, um wahrgenommen zu werden und Instagram als Plattform zu benutzen. Und da habe ich mich gefragt, hast du da Spaß dran oder was sagst du generell dazu? Bist du neidisch?
Bin ich neidisch. Lasst mich laufen auf eurer Fashion Show.
Da müsste man den Gehaltscheck auch sehen, ne?
Ja, das würde mich mehr interessieren. Ich bin ja, ich finde ja selber, dass ich immer sehr gut gekleidet bin und dass ich durchaus Stil besitze. Und ich denke manchmal, wenn ich so am Schaufenster von Breuninger vorbeigehe und mich da so in der Scheibe spiegel, denke ich manchmal, wow, schön.
Warum bin ich noch nicht
drin? Warum bin ich nicht eingeladen?
Warum stehe ich nicht zwischen den Schaufenstern?
Genau, aber also irgendwie. Ich mag, glaube ich, grundsätzlich Öffentlichkeit immer nur dann, wenn es tatsächlich um Literatur geht. Also dann kann ich das gut aushalten, in der Öffentlichkeit zu stehen, in anderen Kontexten. Und ja, es ist an die Literatur angegliedert, aber jetzt mal im Ernst. Also es geht natürlich in dem Moment um die...
Ja, das hat mit, ne, das hat genau. mit Literatur nicht mehr viel zu tun.
Ja, also, und das wäre mir, glaube ich, schon unangenehm. Grundsätzlich auch zu deiner Instagram-Frage. Ich habe Instagram einmal natürlich für den Podcast, aber auch als Autorin. Ich nutze es ganz bewusst als Autorin schon immer. Das heißt, es gibt nur buch-related Content von mir. Und ich habe schon oft überlegt, es zu löschen, weil es am Ende nicht wirklich was aussagt. Also ich müsste lügen, wenn ich eine einzige Anfrage oder einen einzigen Auftrag jemals bekommen hätte, weil ich auf Instagram bin. Das glaube ich einfach nicht. Die Leute schreiben mir E-Mails, weil ich halt eine Website habe, aber das ist mehr so eine digitale Visitenkarte. Und deswegen ist es manchmal so ein bisschen ein einfacherer Weg, um Feedback zu bekommen, was ja auch manchmal sich gut anfühlen kann. So, hey, ich poste das Cover von meinem neuen Buch, weil ich freue mich gerade allein darüber. Ist da noch jemand, der das abfeiert? Grundsätzlich versuche ich aber auch immer, das nicht überzubewerten. Ich habe auch keine Reichweite. Also das ist halt wirklich, es gibt diese Leute, die extreme Reichweiten haben. Auf Instagram, wir haben darüber schon gesprochen.
Aber auch da ist es, ja, und auch da ist es ja oft so, also ich meine, vor allem im Literaturbetrieb würde ich sagen, in anderen Bereichen sicherlich nicht, aber dass es zum Beispiel dann halt auch davon abhängt, wenn du bei einem Riesenverlag erscheinst, der genug Publicity macht, dann kommen die Leute halt und folgen dann alle auf Instagram der Person, weißt du, was ich meine? Also die Sachen hängen ja auch zusammen, das ist dann nicht mal unbedingt so, dass die Person selber das hinkriegt, sondern die postet genau dasselbe Zeug wie alle anderen auch, aber weil sie halt für einen deutschen Buchpreis nominiert ist, weil sie zu der und der Sache eingeladen wurde, wo halt viele, ne, dann, also ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt nicht, dass es selten so ist, dass jemand auf Instagram extrem erfolgreich ist und dann wirklich ein Buch schreibt und das dann sozusagen so mitzieht. Diese Beispiele gibt es, aber sie sind nicht so häufig.
Ja, und ich bemerke diesen Effekt, und ich bin so ein kleines Licht, aber ich habe auch gemerkt, dass mir Leute plötzlich reingefolgt sind, nachdem mein Buch erschienen ist.
Ja,
so,
natürlich.
Ne?
Ja,
das
natürlich.
Ist einfach so. Aber ja, ich würde da nicht, würdest du bei dieser Fashion Show gerne laufen, an der Seite von Leif Rand?
Nee, ich habe mich gefragt, wie er sich fühlt, also wie sich das anfühlt, wenn du so, also dem seine Romane, ne? Und ich habe schon gar keine Lust, irgendwie die zu lesen manchmal.
Ich habe
so,
Allegro,
ne?
Pastel gelesen.
Okay, aber die werden ja durchaus, sage ich mal, seriös besprochen, so im Ding, so, ne? Und dann dachte ich mir so, fühlt man sich da jetzt Teil der geilen It-Crowd, weil man sozusagen in Bräuninger jetzt zusätzlich auch noch hängt zu seinem, sozusagen, dass die Bücher ja auch ganz gut ankommen oder zumindest so ein, oder kann man sich da nur so halb ironisch distanziert so über sich selber, also weißt du, dass man so versucht,
ich weiß, was
das
du
so
meinst.
Cool abperlen zu
lassen? Ja, ich glaube, wenn das Geld stimmt, dann würde ich es am Ende auch machen.
Also das meine ich auch gar nicht, ne? Also ich würde es auch machen, wenn man gefragt wird, warum nicht?
Also fragt ruhig Leute, wenn ihr genug Geld in die Hand nehmt,
aber
sind wir auch käuflich.
Ja.
Und können im gleichen Outfit laufen,
aber vielleicht
wirklich.
Anders als Bräuninger.
Weißt du was? Ich würde lieber aus meinem Buch lesen für Geld, also fragt mich doch dafür nochmal an.
Ja, das Beste finde ich, dass die natürlich dann so erzählen sollen und dass das dann versucht wird, so philosophisch-literarisch aufzuprämen, weißt du, so, dass irgendwie so eine Story dann noch aus ihrem Kopf kommt. Und ich glaube, an dem Punkt habe ich mich auch am meisten gefragt, wie sich das anfühlt, wenn du sozusagen deine Bücher schreibst, Literatur zumindest ernst nimmst und dann kommt so eine Kaufhauskette und sagt, du, jetzt machen wir mal was hier so uns mal richtig unsere Kleider verkauft und das ist so mit Read My Style und so und das, da verbindet sich jetzt so der Style, also diese ganzen Bullshit-Wörter, die wir da jetzt quasi gehört haben in diesem Zusammenfassung, weißt du, wenn das dann so, da wirst du dir auch wirklich so denken, okay, das mache ich jetzt wirklich fürs Geld.
Aber gehen wir dahin?
Spaß. Naja, es gibt ja keine, nee, es gibt nicht so eine, also das war ein Netzwerkevent, es wird die Kampagne jetzt einfach geben. Du wirst jetzt irgendwann bei Bräuninger vorbeikommen und riesengroß Live Rand idealerweise, wenn sie es wirklich so aufziehen, in seinem Mantel sehen. Also wir können mal gucken. Ich dachte, wir könnten vielleicht auf Instagram mal ein paar Modelbilder.
Ja.
Weil es gibt schon welche. posten. Ich dachte, das wäre doch ganz lustig, oder?
Das ist schön.
Und damit gehen wir wieder ganz tief rein in die Literatur und weg vom Bullshit-Bingo.
Die helle Kammer. So, wir haben uns heute mal wieder thematisch orientiert, kann man das so sagen? Wir haben gesagt, wir wollen über Tod und Verderben sprechen.
Naja, und über Krankheit, ne? Genau. Wir hatten das ja auch immer mal wieder und haben einfach zwei Bücher gefunden, die dazu passen und die dieses Jahr erscheinen.
Ich glaube, mein Buch ist von 2023.
Okay. Aber mein Buch ist jetzt gerade erschienen.
Naja, dann haben wir bei Josef wieder das Aktuelle mit drin, bei mir wieder das, ich habe es zu spät gecheckt. Aber das Buch, was ich dabei habe, nämlich von Helga Schubert, Der heutige Tag, ist zumindest ihr aktuellstes Buch. Insofern also immer noch sehr, sehr interessant und auch aus anderen Gründen extrem lesenswert. Und es lag schon länger auf meiner Liste und ich bin froh, dass ich es gelesen habe und heute dabei habe. Helga Schubert wurde erneut in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen, nachdem sie den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat. 2020, du erinnerst dich. Und das ist ganz lustig, weil ihre Verbindungen zum Bachmann-Preis reichen noch viel, viel länger. Sie wurde 1980 schon mal eingeladen nach Klagenfurt, aber hat keine Genehmigung zur Ausreise aus der DDR bekommen. Es gab mehrere Gründe. Einmal haben die gesagt, es gibt keine deutsche Literatur, was soll das sein? Das zweite war, dass Marcel Reich-Ranitzky Juryvorsitzender war und in ihm hat die Stasi so eine Art berüchtigten Antikommunisten gesehen. Also das ging nicht. Die hat dann aber 7 Jahre später selber, also ab 87 und in den folgenden Jahren, der Jury angehört. Und auch das wusste ich nicht, bevor ich mich intensiver mit ihr beschäftigt habe. Und umso bewegender war dann für mich in der Rückschau eben, dass sie nochmal selber eingeladen wurde von Insa Wilke im Alter von 80 Jahren und gewonnen hat. Sie schreibt also schon sehr, sehr lange. Sie ist am 1940 geboren und hat in den 20ern begonnen zu schreiben, hat parallel als Psychologin gearbeitet. In der DDR sind von ihr Kinderbücher und Prosatexte, Theaterstücke, Hörspiele, Fernsehspiele und vieles mehr erschienen. Und ich habe eben ihr aktuellstes Buch gelesen, das 2023 erschienen ist, Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe. Josef, weißt du eigentlich, was ein Stundenbuch ist?
Nee.
Also das ist ein speziell für den Laiengebrauch entwickeltes Gebetbuch. Das ist also zur privaten Andacht gedacht und ermöglicht wiederkehrende Momente der Einkehr, der Stille und teilt den Tag. Ich glaube, es sind 7 Gebete oder so. Also ne, das ist so dein persönliches Innehalten.
Okay, und die Gebete stehen da drin oder die trägt man da immer was ein?
Nee,
oder?
Die stehen da drin und dann kannst du sozusagen dir was raussuchen und dich versenken. In der Literatur gibt es das als Form auch immer mal wieder.
Ja, genau, das sagt mir nämlich was. Ja.
Genau, und ich denke jetzt an Rilkes Stundenbuch zum Beispiel, so ein 3-teiliger durchkomponierter Zyklus, in dem es auch viel um Gott geht, eine Art Anrufung. Und übrigens, by the way, eines meiner liebsten Texte, die ich auch immer wieder lese. Bei Helga Schubert ist es ein Motiv, das als Besinnung auf den Tag immer wiederkehrt und die Zeit einteilt. Es ist das Sitzen am Schreibtisch, wenn sie zu schreiben beginnt. Und warum dieser Moment des Tages so einen großen Wert hat, das liegt eben nicht nur am Wert des Schreibens für Schreibende selbst, sondern auch daran, dass sie ihren Mann pflegt, den Künstler und Psychologen Johannes Helm, den sie hier Der-Den genannt hat. Ein Name, den sie erfindet, um eine Art leeres Blatt zu erschaffen, über das sie schreiben kann, auf dem sie schreiben kann und an dem sie sich abarbeitet. Und außerdem natürlich, je nachdem, wie man es dann auch betont, eine Art Bestimmungsformel enthält. Also der, den ich liebe, der, den ich pflege und der, den ich nicht loslassen kann. Der ist stark pflegebedürftig, auf den Rollstuhl angewiesen, hat einen Katheter, das volle Programm. Der dann kann eigentlich keinen Moment allein sein. In der Nacht steht ein Babyfon neben dem Bett. Und Helga Schubert hat also 24/7 mit der Pflege zu tun. Die beiden sind seit 58 Jahren zusammen und sie will ihn auf keinen Fall weggeben und außerhalb des Hauses unterbringen. Und auch gerade, weil der den zunehmend dement wird, kann er sich nicht immer an sie erinnern. Ich habe dir dazu einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, an dem du dann auch den Ton des Buches einschätzen kannst. Wann kommt sie wieder? Fragt er mich. Fragt mich der, den ich so liebe. Ich nenne ihn Der-Den. Ich habe den Namen gegoogelt, es gibt ihn noch nicht. Der-Den fragt mich nach mir. Denke ich erschrocken. Er erkennt mich nicht. Ich sage, ich bin doch hier vor dir. Wer bin ich denn, wenn du mich nach mir fragst? Die Palliativärztin hatte mir bei ihrem ersten Besuch bei uns zu Hause prophezeit. Vielleicht, um mich vorzubereiten. Bald wird er sie nicht mehr erkennen. Das ist das Schlimmste, dachte ich damals. Dann werde ich nur eine austauschbare Hilfe für ihn sein. Die Kapitel, in denen Helga Schubert schreibt, sind kurz, die Sprache ist sehr klar, die Gedanken einfach, aber eindringlich verbalisiert und es ist eine rührende Sprache, aber ohne rührselig zu sein. Das ist ja auch immer ein ganz schmaler Grat. Es gibt auch einige Sprachunfälle, die mich so richtig angeglänzt haben beim Lesen. Also nicht Sprachunfälle von Helga Schubert, sondern von Der-Den. Und da habe ich dir auch mal einen mitgebracht. Da sagt Der-Den nämlich, der Mensch denkt, und Gott sternt. Gott lenkt, meinst du? Nein, er sternt, er sterbst. Wir lachten erleichtert. Also sie unterhalten sich eben manchmal und dann kommt es zu solchen Momenten, die natürlich einerseits so ein tiefes, schmerzhaftes Moment innehaben, weil man einfach merkt, wie diesem Mensch die Sprache abhanden kommt, aber gleichzeitig eine ganz neue Sprache irgendwie auch mitbringen. Während wir also diesen Pflegealltag mit allen Herausforderungen geschildert bekommen, erleben wir auch in Rückblenden das Entstehen der Liebe dieser beiden Menschen, die Geschichte des Zusammenseins vor der Krankheit. Daher erfahren wir auch viel über den Alltag dieser Familie in der DDR. Helga Schubert hat damals ein Kind mit in die Ehe gebracht, ist also geschieden. Der-Den bringt 3 Kinder mit von seiner geschiedenen Frau. Es gibt keinen Streit darum, alle Parteien trennen sich mehr oder weniger einvernehmlich. Das ist keine Liebe, die auf Drama basiert. Sondern auf so einer tiefen konstanten Verbundenheit. Das ist eine ganz, ganz berührende Schilderung des Zerfalls, nicht nur des körperlichen Zerfalls, sondern auch des geistigen und der Zerfall des Wir, also der Beziehung, die einfach nicht mehr so existiert wie in den Jahren davor. Und ein bisschen hatte ich das Gefühl, das ist die Praxis hinter dem, was in der Theorie bis dass der Tod uns scheidet heißt. Und eine Vermessung dieses Gemeinsamen, dieses Uns, habe ich dir auch noch rausgesucht. Da schreibt Helga Schubert: Manchmal suche ich Trost im Bett, im Dunkeln, kaue eine Tafel weiße Schokolade wie ein Stück Brot, denke an unsere weichen Körper, wie sie zusammenpassten, so verschlungen und vertraut. Und das sind auch diese Stellen im Buch, wo immer wieder so ganz schmerzlich spürbar wird, was einfach unvorstellbar war bis dahin. Diese Tatsache, dass du ein Leben teilst und es irgendwann einfach zu Ende geht und du stehst daneben und musst das einfach aushalten. Ich habe dir mal einige Aspekte, die mich besonders berührt haben, an diesem Buch zusammengefasst. Also was bedeutet es, von der Liebe deines Lebens nicht mehr erkannt zu werden? Wir hatten das gerade eben schon kurz angerissen. Eine der pflegenden Schwestern rät ihr, es nicht persönlich zu nehmen. Und sie schreibt, ich will aber von meinem Mann erkannt werden. Und dieses Bedürfnis nach Erkennen, das steckt ja auch in der Beziehung immer drin. Und warum gehen wir Beziehungen überhaupt ein? Und deswegen ist auch die Demenz natürlich so eine Angstwolke, die immer über allem schwebt, ne? Vor allem vielleicht auch in der Literatur, wenn man Angst hat, die Sprache zu verlieren und gleichzeitig Angst hat, kein Gegenüber mehr zu haben. Außerdem denkt sie nach über den eigenen Verfall. Sie erlebt also quasi, wie hilfebedürftig ihr Mann ist und fragt sich dann, was ist eigentlich, wenn es mir mal genauso geht? Dann ist ja keiner mehr da. Und wer kümmert sich dann um mich? Und man liest auch in diesem Buch, was es heißt, sich wirklich zu kümmern. Also Lesungsanfragen nicht anzunehmen, weil niemand sich über Nacht um den eigenen Mann kümmern kann, weil es eben zu teuer ist oder weil eine Person, die in Frage kommt, Impfgegnerin ist und du einfach merkst, ich komme hier nicht weiter. Oder weil eine von den Pflegerinnen einfach kein Wort spricht, während sie der denn pflegt und sie einfach sagt, das ist für mich eine nicht tragbare Vorstellung, diesen Mensch so allein zu lassen. Also sie bleibt und es hat mich in vielen Punkten auch an das Kinderhaben erinnert in der Anfangszeit, in der frühen Zeit, was es bedeutet, verantwortlich zu sein und zwar ohne Wenn und Aber. Und dieser Aspekt wird später auch nochmal wichtig gleich. Es bedeutet, wenn man dieses Buch liest, zu sehen, wie es sein kann, zu sterben. Was es wirklich bedeutet, zu sterben und die Frage, die immer so unausgesprochen oder auch ausgesprochen auch an Helga Schubert gestellt wird, warum verkürzen sie es nicht? Warum halten sie ihn quasi am Leben? Und wenn ein Mensch sich Stück für Stück verabschiedet, welche Medizin bekommt er noch, welche nicht mehr? Und wie sie auch in der Notaufnahme manchmal betteln muss, dass man ihn gründlicher untersucht und dann stellt sich raus, er hatte einen Herzinfarkt, er wäre gestorben, wenn sie nicht insistiert hätte. Und das Unverständnis, das wir dann diesen Menschen oft entgegenbringen, weil man denkt, ja, ist doch ein sehr alter Mensch, was soll das noch? Also diese gesellschaftspolitische Komponente, was ist uns das Leben alter sterbender Menschen eigentlich wert? Es hat mich schon sehr nachdenklich gemacht und gleichzeitig hat es mich auch wahnsinnig berührt, weil es eben nicht nur problematisiert wird, sondern auch ganz viele Momente dastehen, in denen Alte und Kinder sich ähneln, im Gebraucht werden, im die Welt begreifen. Die einen lernen, wie man die Welt begreift, die anderen verlernen es gerade. Und in diesem Prozess gibt es dann trotzdem so viele Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten. Und deswegen lese ich dir zum Schluss noch meinen liebsten Abschnitt vor. Moment, Moment, wo habe ich ihn? Hier. Sie haben sich mal wieder ausgetauscht über das Sterben und den wollte ganz viel über Sterbehilfe wissen. Wie viele Tage habe ich noch? Fragte er mich. Steht das irgendwo geschrieben? Das weiß nur der liebe Gott. Und jetzt mache ich Kakao.
Schöner Schluss dafür. Und ich glaube, du hast den Boden ganz gut bereitet quasi für das Buch, was ich mitgebracht habe. Auch hier geht es um Krankheit, nicht um Sterben. aber doch um einen sehr krassen Einschnitt ins Leben. Und zwar geht es um das Buch von Hanif Qureshi, Als meine Welt zerbrach. Und im Vorwort des Buches schreibt er kurz über den Arbeitsprozess: Dieses Buch ist aus einer Reihe von Berichten entstanden, die ich nach meinem Unfall am zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 aus meinem Krankenhausbett in Italien und später in London diktierte. Meine Partnerin Isabella und meine Söhne schrieben meine Worte tagtäglich für mich auf. Sie wurden seitdem auf die gleiche Weise überarbeitet, erweitert und redigiert in gemeinsamer Arbeit mit meinem Sohn Carlo zu Hause in meinem Haus in West London, wo ich jetzt wieder lebe. Und das ist natürlich so eine sehr praktische Zusammenfassung irgendwie. Und da steckt aber eigentlich schon alles drin, was seine Lebenswirklichkeit ausmacht. Also diese Art zu schreiben, sozusagen Qureshi, ist, ich denke, das dürfte einigen bekannt sein, einfach ein britischer Schriftsteller, der auch verschiedene Filme geschrieben hat, auch Theaterstücke. Und dem eben, und damit steigt auch das Buch ein, 2022 ein Unfall passiert, er guckt Fußball, sein Blutdruck sackt ab, er wird ganz kurz bewusstlos, fällt einfach nur hin auf den Kopf und ist danach tetraplegisch gelähmt. Und das heißt, er kann quasi seine Arme und seine Beine nicht mehr bewegen.
Und das es ist wirklich quasi so, es ist halt aus dem Nichts heraus, es ist zu Hause.
Nur, genau, er ist einfach so, na, er ist in Rom, also er ist sozusagen nicht in London zu Hause, aber in Rom wohnt halt seine Freundin, Isabelle. Und es ist halt wirklich so krass, weil es ist halt kein großer, also mich hat das Buch an Schmetterling und Taucherglocke zum Beispiel denken lassen,
ja.
Wo der ja einen Unfall hat, einen Autounfall und so. Und damit verbindet man ja sowas immer, dass dann so ein krasser Unfall und sowas. Und bei ihm ist es einfach nur, er ist halt einfach nur kurz, er schreibt doch an einer Stelle, hätte ich auf dem Sofa gelegen und wäre kurz ohnmächtig gewesen, wäre nichts passiert. Und so ist es aber einfach so, ich saß da halt, bin mit dem Kopf runtergeknallt und auf die falsche Stelle aufgekommen, wache auf, ich liege komplett im Blut und kann mich nicht mehr bewegen. Ne? Und das ist so, das ist einfach unfassbar. Und dann beschreibt er sozusagen, eigentlich erzählt er das erste Jahr nach dem Unfall. Insofern hat mich das Buch auch an Joan Didions Das Jahr magischen Denkens erinnert. Mhm. Natürlich eine ganz andere Perspektive, weil es A, nicht um den Tod geht und weil B, das, was du jetzt bei Helga Schubert hast und was Didion ja auch hat, sozusagen die Angehörige zu sein oder die damit leben muss, das ist ja bei Qureshi nicht so, sondern Qureshi ist ja der, dem es passiert.
Ja.
So, das heißt, da haben wir eine andere Perspektive. Aber so dieses, es passiert was, was dein Leben komplett aus der Bahn wirft und du beschreibst quasi, du hältst fest, was in dem Jahr danach geschieht. Also, ne, wie du in dem ersten Jahr damit ankommst und du als Schriftsteller hält er das halt von Anfang an immer fest, indem er das eben diktiert. Also, ne, dementsprechend hat man auch eine sehr direkte Sprache, eine sehr vereinfachte Sprache teilweise, was aber überhaupt nicht abwertend gemeint ist, sondern eben eine gute direkte Sprache. Qureshi zitiert an einer Stelle den Kafka-Satz, der dürfte der auch bekannt sein, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.
Kennt man ja.
Der ist bekannt, ich muss aber sagen, quasi um es gleich vorwegzunehmen, Qureshis Buch ist für mich einer von diesen Texten, die wirklich durchschneiden, die einen direkt treffen, wo du wirklich so von der ersten Seite an das Gefühl hast, okay, krass, so, ne, das reißt was auf, das trifft dich direkt, das ist irgendwie, es ist jetzt nicht einfach nur irgendein weiteres Buch, was du halt liest und wo du dann bewertest, wie der Form oder der Stil oder was weiß ich was ist, ne, oder der Inhalt. Strukturiert ist das Ganze einerseits zeitlich anhand dieses Jahres, aber auch anhand der Reise, die Qureshi durchmacht. Also er ist erst in zwei italienischen Krankenhäusern, dann kann er verlegt werden, kommt nach London und dann ist er in diversen Londoner Krankenhäusern und das Buch endet, als er endlich wieder in sein Haus kann. Allerdings ist da dann halt alles anders, ne? Also er beschreibt an einer Stelle, wie er dann da sitzt und die Treppe hochguckt und er kann einfach nie mehr in sein Arbeitszimmer rein, ne? Und dieses Gefühl für ihn, dass er da nicht mehr hin kann und dann müssen die halt alles umbauen und dann ist alles auf ebenerdig und so weiter. Also diese ganzen Sachen macht er eben durch, während wir dieser Reise durch die verschiedenen Krankenhäuser und was ihm da passiert und worüber er nachdenkt, genau folgen. Qureshi verbindet das Ganze so damit, dass er einerseits seine Krankheitsgeschichte erzählt, andererseits aber auch aus dem Krankenhaus quasi immer in Rückblenden erzählt, so ein bisschen wie du jetzt hier von der Liebe gesprochen hast, die Helga Schubert auch erzählt, wie die entstanden ist und wie die zusammengekommen sind, erzählt eben Qureshi von seiner Kindheit, vom Schriftsteller werden und so weiter. Er hat verschiedene Themen. Ich will auf ein paar eingehen. Einmal seine Herkunft. Er kommt aus einem, ja, vom Rand von London, als Pakistani aufgewachsen und damals halt, also er beschreibt auch in unfassbar viel Rassismuserfahrungen und sowas. Und aber er schreibt über seinen Vater: Mein Vater war früher selbst Journalist gewesen und schrieb Romane. Sein energisches Tippen in den sexy Hemdsärmeln beeindruckte mich sehr. Und das Interessante oder auch Schöne irgendwie ist, dass Qureshi an den Schulen halt in den Londoner Vierteln schnell diese Rassismuserfahrung macht und ihn, also es gibt halt alle möglichen Beleidigungen für ihn, so, was er alles ist. Und dann hat er sozusagen in seinem Kopf als Identität dagegen, nee, ich bin eigentlich Schriftsteller. Und er beschreibt halt, dass er das damals noch nicht war, aber dass es ihm total geholfen hat und dass er das dann auch nie wieder abgelegt hat, diesen Wunsch, Schriftsteller zu sein, ne? Und da ist er halt sehr geprägt von seinem Vater. Und dann beschreibt er auch seine ersten Gehversuche als Schriftsteller. Der hat unter anderem viel in Londoner Theatern so hospitiert, gearbeitet, hat auch viele Leute wie Carol Churchill, Salman Rushdie kennengelernt auch mal. Und das beschreibt er so. Das läuft immer so mit, auch das Schreiben generell als Thema. Und ich finde auch die Gedanken, die er da so äußert, sind sehr, sehr klug. Also du kennst das ja auch. Es gibt viele Texte zum Schreiben und vieles ist auch, ja, jetzt entweder nicht so eine krasse Erkenntnis oder auch so hochstilisiert oder sowas. Und das ist halt bei ihm so sehr, der denkt wirklich als einer darüber nach, der das schon ewig macht und der dann einfach überlegt über bestimmte, ja, und auch übers Schreiben lernen nachdenkt. Also er ist auch, er unterrichtet Schreiben auch. Und dann geht es eben auch anhand der Gedanken übers Schreiben um Schriftsteller wie Tschechow oder Kafka, die da auftauchen. Das geht auch so ein bisschen, so hat man das Gefühl manchmal, während er dieses Buch schreibt, überlegt er sich halt auch und er sagt an einer Stelle, Schreiben muss immer unterhalten, das mache ich nicht nur für mich selber. Und man hat das Gefühl, dass er auch selber so denkt, immer so beim Schreiben aus diesem Krankenhausbett, wo immer dasselbe passiert und wo er viel davon, was passiert, auch schildert und das ist ja auch das Zentrum, dass er immer mal wieder denkt, so und jetzt erzähle ich mal was Cooles von Kafka und noch was Cooles von Tschechow und jetzt kann ich noch mal was aus meiner Kindheit erzählen, was echt eine gute Anekdote ist, ne? Und dieses Erzählen, das verführt einen, das zieht einen so rein und bindet einen sehr schnell an ihn und zwar auf eine Weise, die halt nicht nur über das Leid, nicht nur über das Mitleid quasi passiert, ne? Sondern der wird dir als Person einfach, kommt er dir sehr schnell nahe dadurch, was ich irgendwie eine sehr gelungene Art fand. Ne? Und dann gibt es aber natürlich auch das andere, nämlich seinen körperlichen Zustand, der ist natürlich der zentrale Bestandteil. Er beschreibt zum Beispiel die Arbeit mit dem Physiotherapeuten, er ist ein sehr ehrlicher Schriftsteller, würde ich sagen, insofern, als dass er zum Beispiel diese ganzen unangenehmen Sachen, die mit so einer Krankheit einhergeht, sehr genau beschreibt. Also die Probleme mit der Verdauung, mit Ausscheidung, dass ständig irgendjemand kommt und einem den Fingern im Po steckt und quasi alles gemacht wird und du hast keine Kontrolle mehr darüber, über deine Ausscheidung und wie unangenehm das einfach ist und wie man aber auch, oder er zumindest, komplett irgendwann die Scham verliert, weil man irgendwie so, man ist dann wirklich alle Situationen, wo wir denken würden, so Gott, wenn mir das jemals passieren sollte, ich weiß nicht, wie ich danach noch, ne? Und aber das passiert ihm halt ständig und so oft, dass es dann irgendwann sich so ein bisschen abnutzt. Er beschreibt die Erschöpfung, weil ständig jemand an deinem Körper herumzerrt, wie es ist, wenn man eben keine Kontrolle mehr über den Körper hat, aber auch über die Tagesabläufe. Also selbst als er dann nach London in sein Haus kommt, kriegt er halt die Pflege vom NHS und die machen aber, die entscheiden halt, wann die Pflegenden kommen, wann die denen ins Aufsetzen, wann die mit dem rausgehen und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich wirklich keine Kontrolle mehr so richtig über dein Leben. Du musst, also, ne, weil diese ganze Pflege, die ist so teuer, du hattest das auch so ein bisschen angerissen bei Helga Schubert, dieses Thema ja. Pflege, dass du froh sein kannst quasi, wenn du überhaupt irgendwas kriegst. Und dann beschwerst du dich nicht groß noch extra und sagst, ich führe eigentlich ein ganz anderes Leben, sondern wenn Pfleger XY da und da Zeit hat, dann kommt er halt da und dann stehst du da auf. So, selbst wenn du zu Hause bist und wieder dein eigenes Leben in Anführungszeichen führst. Das ist das und ich habe dir eine Stelle mitgebracht, wo er sein eigenes Körpergefühl beschreibt oder wie gestört das dann eben auch ist. Ich beneide alle, die sich selbst am Kopf kratzen können. Ich beneide alle, die sich selbst die Schnürsenkel zubinden können. Ich beneide alle, die eine Tasse Kaffee hochheben können. Als ich einen Mann sah, der seiner Frau zuwinkte, war mir unbegreiflich, dass ihm nicht bewusst zu sein schien, was für ein unendlich komplizierter körperlicher Akt das ist. Ich beneide alle, die ihre Hände benutzen können. Gestern im Fitnessraum legte mein Physiotherapeut meine krallenartige rechte Hand auf meine Wange. Es war furchtbar, als ob mir die Hand eines Toten ins Gesicht gerutscht wäre. Sie fühlte sich kalt an und leblos. Er beschreibt, wie er ganz einfache Sachen neu lernen muss. Also zum Beispiel, er liegt natürlich erstmal nach dieser ganzen Sache, er wird dann operiert direkt und so nach dieser Verletzung am Kopf und dann liegt er eine Weile. Und wenn du eine Weile liegst und dann in die Senkrechte gebracht wirst, dann wird dir sofort schlecht, weil du sozusagen damit nicht umgehen kannst, weil du die ganze Zeit nur an die Decke geguckt hast. Und dann muss er das erstmal wieder lernen. Also, dass sie ihn immer wieder hoch in die Senkrechte bringen mit so Maschinen, mit Geräten. Und sozusagen er einfach nur es aushalten muss, immer länger. Und irgendwann schafft er es dann, dass er 20 Minuten in der Senkrechten sein kann. Das sind so Sachen, darüber denkt man ja gar nicht nach, wie kleinteilig sozusagen die ganzen Sachen sind, mit denen man dann umgehen muss oder mit dem, ja. Er beschreibt auch seine psychische Verfassung sehr ehrlich. Stellenweise ist er optimistisch, schreibt über das, was er halt lernt auch so, weil er halt viel beobachtet, weil er in einer ganz anderen Situation ist, weil er merkt, wie Menschen sich um ihn kümmern und so. Auf den Aspekt komme ich gleich nochmal. Aber stellenweise gibt es halt auch Momente wie diesen, wo er schreibt, ich bin in depressiver Stimmung, ich bin verzweifelt, ich möchte nicht hier sein, ich will nach Hause, im Moment würde ich am liebsten sterben, ich habe genug von dieser Scheiße, ich habe das Gefühl, dass ich nicht die Kraft habe, mit der Situation fertig zu werden, ich will wirklich nicht so leben. Und ich finde, auch da wieder so zur Ehrlichkeit zurückkommt, er lässt halt alles irgendwie zu und alles ist beschrieben. Also du hast wirklich so das Gefühl, du hast die guten Momente und die schlechten und er redigiert den Teil zumindest auch nicht so krass. Du merkst nämlich, dass es ihm am Anfang eher relativ schnell so denkt, okay, da muss ich jetzt mit umgehen und so ein an und dann irgendwann so Stück für Stück hat man das Gefühl, je weiter das Buch voranschreitet, sickert das immer mehr so ein, das bleibt jetzt so. Also es gibt vielleicht kleine Verbesserungen und so, aber im Großen und Ganzen muss ich damit jetzt leben, so, ne? Genau, ein großes Interesse, also wo es um das psychische Thema geht, ist ein großes Interesse von ihm, die Psychoanalyse. Und das ist auch ganz interessant, weil er hat irgendwie einen Psychoanalytiker, den hat er schon kennengelernt, als er 30 war und der war auch nicht viel älter. Und seitdem ist er halt bei dem in der Behandlung. Und dann beschreibt er auch immer wieder, wie er mit dem halt redet und sowas. Und das ist irgendwie auch interessant, weil er halt so ein totales, ich meine, Psychoanalyse und Schriftstellerei sind oft verbunden gewesen, historisch. Viele Leute haben sich für beides interessiert und er eben auch und schreibt auch darüber. Zentralen Bestandteil, und ich denke, da knüpft das Buch auch so ein bisschen oder hat auch eine Verbindungslinie zu Helga Schubert, ist natürlich die Beziehung zu den Mitmenschen. Wie geht der damit um? Und da gibt es eben Isabella und jetzt haben wir quasi den anderen Blick, nämlich er liegt im Krankenbett und sieht eben, wie Isabella seine Freundin, und er fragt sie dann, ob sie seine Frau werden möchte, wie sie mit der Situation umgeht. Und er beschreibt halt, wie extrem schwierig das für sie beide ist, einfach damit umzugehen. Also, weil sie hat ein extremes Pensum dann, weil sie sich um ihn kümmern muss, ihre eigene Karriere als Literaturagentin ruht dann auch mehr oder weniger. Und sie ist halt ständig für ihn da oder muss für ihn da sein. Und er ist halt so frustriert, dass er ja nichts mehr selber machen kann und dass er um alles immer bitten muss und sowas, ne? Also diesen Aspekt, und er muss dann aufpassen, nicht unfair zu werden, wenn er dann aber schon den ganzen Tag und die Nacht da liegt und so weiter. Was auch interessant ist, was er auch beschreibt, ist die Beziehung zu seinen Söhnen. Also es ist so, dass er relativ schnell merkt, wenn er nicht permanent Leute von morgens bis abends um sich hat, wird er depressiv und dann hält er es nicht aus, und deswegen müssen die quasi sicherstellen, dass immer wer da ist, und deswegen sind immer Freunde da, Bekannte, diese Isabella oder aber auch die Söhne, die dann nacheinander kommen, und wo es auch so unterschiedlich ist. Also die kümmern sich alle sehr gut um ihn, aber der eine zum Beispiel ist auch unfassbar genervt davon, dass seinem Vater das passiert ist. So. Und auch auf so eine, Goretzky beschreibt das auch auf so eine sehr nachvollziehbare Weise, ne? So nach dem Motto, was soll das hier, warum muss ich mich jetzt quasi, das ist so nicht vorgesehen einfach. Ich bin jung, ich will mein Leben leben und jetzt habe ich plötzlich einen Vater, der komplett meine Hilfe braucht und sowas. Er beschreibt aber auch sehr schön, wie dieses, ich bin der Vater und ich erziehe dich und so, wie sich das so wandelt und wie er merkt, okay, meine Kinder kümmern sich jetzt um mich und er sagt dann so an einer Stelle, die sind viel geduldiger und stellen sich irgendwie besser mit mir an, als ich mich mit ihnen angestellt habe, so, ne? Und hat auch ein gutes, also er hat auch immer so diese Selbstreflexion drin, dass er sich fragt, während all diese Menschen sich um ihn kümmern, auch die Freunde, wie würde ich das eigentlich machen, so, ne? Könnte ich das aushalten? Könnte ich mich selber sozusagen aushalten an der Stelle? Beim Ende, das hatte ich schon gesagt, da ist er wieder zu Hause und beschreibt das Weihnachtsfest im Kreis seiner Familie. Und man merkt irgendwie, es geht ihm nicht so gut. Auch das hatte ich schon gesagt. Und er hadert viel mit sich und seiner Situation. Und was ich aber ganz interessant fand bei dem Buch oder ganz schön auch, ist, dass er auch da nicht zurückschreckt und nicht irgendwie versucht, er versucht schon so ein bisschen so einen Abschluss zu finden, aber er tut auch nicht so, als ob jetzt dieses Jahr so, weißt du, manchmal besteht auch die Gefahr, dass man so eine Erfahrung dann in so eine Glasvitrine stellt und sagt, so, und das war sie jetzt, so, und dann kann man sagen, okay, und danach ist ja alles wieder gut oder so, sondern man merkt, der Bericht bricht jetzt an der Stelle ab. Aber das ist nicht ein rundes Ende oder so, sondern das ist offen. Und er wird jetzt mit all dem weiter umgehen müssen und all dem, was er sozusagen auch gelernt hat über Mitmenschlichkeit oder vertieft hat an Freundschaften und so weiter, das wird ihm bleiben. Aber die Krankheit wird ihm oder die Einschränkungen werden ihm auch bleiben. Dieses Leben damit wird ihm bleiben. Und irgendwie ist das einfach auch das passende Ende für dieses Buch dann. Und ich habe zwei Zitate am Ende mitgebracht, die finde ich einfach sehr bezeichnend sind, und ich glaube, damit können wir die Folge gut abrunden. Die meisten von uns geraten irgendwann in ihrem Leben in eine tiefe gesundheitliche Krise, die dazu führt, dass wir uns isoliert fühlen und Angst haben. Wir wollen glauben, dass wir in einer Welt gesunder und funktionierender Menschen leben, weil wir uns irgendwie davon überzeugt haben, dass es einen normalen, funktionierenden Menschen gibt. Das ist aber eine Täuschung, eine irreführende Ideologie. Sie hat zur Folge, dass wir Behinderte oft nicht zu sehen vermögen, so wie wir in anderen Kontexten People of Color und queere Menschen nicht sehen. Wir sollten dieses standardisierte Weltbild zugunsten einer komplexeren Vorstellung aufgeben, die mehr Menschen einschließt. Das, finde ich, zeigen beide Bücher, so wie wir sie jetzt besprochen haben, ne? Also so dieses, und das ist auch was, was Literatur extrem gut kann einfach. Und ich habe aber noch ein Zitat mitgebracht, wo er schreibt, unter Umständen wie diesen findet man heraus, wer wirklich ein Freund ist. Ich wünschte, ich wäre freundlicher zu Menschen gewesen und sollte ich dazu nochmal die Chance bekommen, werde ich es in Zukunft sein.
Was vom Tage,
übrig blieb. Lieber Josef, normalerweise reden wir viel, während wir über Bücher sprechen, und heute warst du ziemlich still, als ich geredet habe, und umgekehrt genauso. Und das zu Recht, und mir ist aufgefallen, dass Sylvia Plath, an die wir heute erinnern wollen, aus vielen Gründen sehr gut in diese Folge passt. Sylvia Plath, eine Ausnahmeschriftstellerin, die am 27. Oktober 1932 geboren wurde in Boston und mit nur etwas über 30 Jahren starb am 11. Februar 1963. Und es gibt so viele Dokumentationen über ihr Leben und so vieles über ihr Schreiben, dass sie als Mensch immer hinter all dem etwas zurückgeblieben und verdeckt ist. Alle wollen sie deuten und ihre Geschichte erzählen, und mich hat das im Umgang immer etwas an Ingeborg Bachmann erinnert und an die Mystifizierung, die damit einherging. Es gibt beispielsweise eine Dokumentation über ihr Leben, für welche die Tochter von Sylvia Plath die Originalzitate der Mutter gar nicht freigibt, weil es einfach wieder eines dieser Projekte ist, wo man das Gefühl hat, sie wird gar nicht gesehen. Es gibt eine Romanze, also einen Spielfilm, Sylvia, der beleuchtet vorrangig das Verhältnis zum Ehemann Ted Hughes, und der, und für den Rest ist sie eben als die bekannt, die traurige Gedichte geschreibt und, Achtung, jetzt wird salopp, ihren Kopf in den Ofen gesteckt hat, um sich das Leben zu nehmen. Also habe ich mich gefragt, über welche Sylvia Plath sprechen wir heute eigentlich und an wen wollen wir hier erinnern? Der SWR Kultur hat Anfang Februar diesen Jahres eine kurze Sendung ausgespielt. In dieser geht es um Donnerstag, den 4.2.1954. An diesem Punkt ist sie noch keine Autorin, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, und füllt den Vordruck eines Briefpapiers aus an, von und den Betreff. Der Betreff lautet „Das Leben im Allgemeinen". Und es geht in diesem Brief um einen Jugendfreund. An ihn ist dieser Brief auch gerichtet. Sie hatten eine intime Begegnung und jetzt umkreist sie stockend das Thema dieses Briefs, nämlich dem Ganzen ein Ende zu setzen, bevor jetzt überhaupt was Großes begonnen hätte. Also intellektuelle und geistige Freundschaft ja, romantisch-körperliche Freundschaft nein. Und ich finde, Briefe wie diese sind so ein zweischneidiges Schwert. Wir haben schon öfter über Briefe und auch Veröffentlichung von Briefen gesprochen. Einerseits sind sie eben meistens nie für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Und andererseits sind sie, sofern sie von den HerausgeberInnen nicht gekürzt werden, fähig, uns einen authentischen Einblick zu geben in das Leben und Denken dieser Menschen. Und gerade dahingehend gibt es ja auch viele Briefe, die veröffentlicht wurden zwischen Sylvia Plath und ihrem Ehemann. In ihrem einzigen Roman, Die Glasglocke, erzählt sie im hohen Tempo von dem Leben einer jungen Frau namens Esther im Amerika der 50er Jahre, konservativ, einengt, die Erwartungen an junge Frauen sind von Doppelmoral geprägt und das Leben in New York ist so schlimm wie eine Hinrichtung, schreibt sie ironisch. Und auf die wird dann mit Depression, also wir sind noch im Buch, reagiert. Sie kommt in ein Irrenhaus, Zitat, und Elektroschocktherapie. Alles wird ironisch und sarkastisch geschildert und ist gleichzeitig durchwoben von Frustration und Verzweiflung. Das Schreiben ist eine Flucht auch, also für Sylvia und auch vor der Ehe mit diesem britischen Schriftsteller Ted Hughes. Viele Erfahrungen sind im Roman verarbeitet worden, vieles, was sie selbst erlebt hat. Die großen Ambitionen, die sie hatte, die herausragenden Fähigkeiten, die Depression und die Stilllegung alles Strebens zu guter Letzt. Und 4 Wochen nach der Veröffentlichung dieses Romans begeht Sylvia Plath Selbstmord. Sie wird dann berühmt, auch in den 70ern, als Galionsfigur einer Frauenbewegung, die um Freiheit und Gleichberechtigung kämpft und ihre Gedichte sind die Gedichte einer der wichtigsten Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts in Amerika. Und du hast vorhin Kafka angesprochen mit einem sehr berühmten Zitat. Es gibt ein sehr berühmtes Zitat aus dem Gedicht Lady Lazarus von Sylvia Plath, wo die Rede ist vom Sterben. Das passt also gut in diese heutige Folge. Da heißt es, Sterben ist eine Kunst wie alles. Ich kann es besonders schön. Vielleicht kennst du das. Und es geht noch länger weiter. Und ich dachte mir, vielleicht lese ich zum Schluss ein paar Verse aus diesem Gedicht, die weniger bekannt geblieben sind. Ich bin ihr Magnum Opus, ich bin ihr bestes Stück, das Baby aus reinem Gold, das schmilzt zu einem Schrei, ich dreh mich am Spieß und ich brenne. Denken Sie nicht, dass ich Ihre große Anteilnahme verkenne, Asche, Asche, Sie rühren und schüren, Fleisch, Knochen, da ist nichts aufzuspüren, ein Würfel Seife, ein Ehering, ein Goldzahn. Herr Gott, Herr Luzifer, Gefahr, Gefahr. Mit meinem roten Haar steig ich aus Asche und Gruft und ich esse Männer wie Luft.
Also stoßen wir an auf Sylvia Plath.
Cheers, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.